US-Präsident Donald Trump hat seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj zu einem Gespräch empfangen. Was er da gehört hat, dürfte für Selenskyj wenig erbaulich gewesen sein. Die Tomahawk-Marschflugkörper, die er gerne von den USA hätte, gibt es wohl eher nicht. Außerdem drängt Trump auf ein Ende des Kriegs mit einem Deal, der Selenskyj wenig attraktiv erscheint. Ein weiteres Gespräch zwischen Donald Trump und Wladimir Putin soll folgen, und zwar ausgerechnet in Budapest, worüber wiederum Brüssel nicht sonderlich erfreut sein dürfte, das sich schwer tut mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Was bleibt von dem jüngsten Gespräch im Weißen Haus? Wie geht es weiter? Dazu begrüße ich den Journalisten Thomas Fassbender, Leiter Ressort Debatte bei der Berliner Zeitung. Guten Tag, Herr Fassbender.
Herr Melius, guten Tag und vielen Dank.
Herr Fassbender, was war denn für Sie persönlich der wichtigste, der entscheidende Moment beim Treffen zwischen Trump und Selenskyj?
Nur es war ja erwartbar und ich muss auch sagen, in der englischen Presse, in den englischen Medien, Stichwort BBC, fand ich eigentlich schon im Vorfeld realistischere Einschätzungen als in unseren Medien. Es gibt mehrere Gründe, warum Tomahawk nicht einfach so geliefert werden kann. Die sind auch nicht vorgeschoben oder zumindest nur zum Teil vorgeschoben. Die haben einen technischen Hintergrund, die haben einen Hintergrund der mangelnden Verfügbarkeit, vor allem auch der notwendigen Ausbildung, der fehlenden Abschussrampen, denn das sind ja Marschflugkörper, die im Wesentlichen von Schiffen, U-Booten auch und von Flugzeugen abgeschossen werden. Es gibt relativ wenig landgestützte Abschussrampen. Die Ausbildungszyklen für ukrainische Bediener wären sehr groß. Und dann darf man nicht vergessen, die Amerikaner haben einfach auch große Sorge, dass nicht explodierende Tomahawks in die Hände der Russen fallen könnten.
Trump selbst hat das ja auch damit begründet, dass er keine Eskalation befeuern will und er spricht von einem Deal, er möchte, dass beide Seiten dort aufhören sollen, wo sie sind, was ja faktisch bedeutet Anerkennung russischer Gebietsgewinne und damit auch so eine Art Teilsieg für Putin. Ist ja klar, dass Selenskyj das nicht schluckt. Wird das Trumps Position bleiben?
Ich glaube, es braucht etwas mehr als das, was wir heute auf dem Tisch haben. Trumps Perspektive ist ja nachvollziehbar. Er hat den Gaza-Krieg insoweit beendet, als dass die Geiseln frei sind und zumindest bis zum Sonntag der Waffenstillstand auch gehalten hat. Das Entscheidende im Gazakrieg war dieses disruptive Moment, was mit dem Angriff der Israelis auf die Hamas-Führung in Katar am Monatsbeginn des September geschah oder entstand. Das war ein missratener Angriff, den die Katarer sehr übel genommen haben. Die Katarer sind enge Verbündete der USA. Im Grunde haben die Israelis die USA desavouiert durch diesen Angriff, der nicht mit den Amerikanern abgesprochen war. Und diesen Moment hat Trump dazu genutzt, Araber und Türken, und zwar ohne Beteiligung der Israelis, an einen Tisch zu bekommen und die Grundsätze eines Waffenstillstands auszuhandeln, der dann auch Realität wurde. Also einen disruptiven Moment haben wir im Ukraine-Krieg nicht. Und man hätte ihn zum Beispiel, man könnte ihn schaffen durch Lieferung von Tomahawk-Raketen, aber da ist Trump das Risiko wohl zu groß. Die große Frage ist, wie bekommt Trump oder irgendwer, wer diesen Konflikt lösen will, wie bekommt er die beiden Seiten aus dieser Abnutzungsroutine heraus? Beide Seiten wissen, dass sie den Krieg nicht gewinnen können. Beide Seiten sind aber auch nicht zum Kompromiss bereit, weil sie immer denken, wenn der Krieg noch eine Woche weitergeht oder einen Tag oder einen Monat oder auch ein Jahr, ist ihre relative Position im Verhältnis zum Gegner stärker als die heutige. Insofern steht diese Unmöglichkeit des Sieges der entsprechenden Unmöglichkeit des Kompromisses auf Basis der gegenwärtigen Einschätzung der Lage. Das ist ein Dilemma, eine Situation, mit der Trump erstens nicht gerechnet hat, dass sie sich entwickeln wird über die Monate, über die Jahre und wo er meines Erachtens auch noch nicht das richtige Rezept hat, außer dass er immer wieder versucht, neue Verhandlungsansätze zu finden.
Wenn Trump nun immer wieder sagt, Putin wolle ja auch den Krieg beenden, das sei auch in seinem Interesse, glaubt er daran wirklich oder ist das irgendwo eine Strategie, um Selenskyj irgendwie einzuseifen?
Naja, auch Putin wird den Krieg nicht ewig führen wollen. Auch Putin wünscht sich natürlich, wie Selenskyj genauso, wünscht sich irgendeinen Exit. Ob dieser Exit Putin jetzt im Jahr 2025 oder im Jahr 2028 vor Augen steht, das steht auf einem anderen Blatt. Wie gesagt, ich habe versucht, die Ausgangslage zu beschreiben. Das Schwierige ist, aus welchem Grund sollten beide Seiten gleichzeitig zum Kompromiss bereit sein? Der Grund kann eigentlich nur sein, dass sie beide ihre jeweilige Lage relativ zum anderen gleich schlecht einschätzen. Und so einen Moment zu erwischen, ist im Laufe eines solchen Abnutzungskrieges sehr schwierig. Ich finde das Jahr 1918 eine ganz gute Analogie. Im Frühjahr hatte die deutsche Armee an der Westfront enorme Fortschritte erzielt. Im Frühjahr 1918 haben die Medien und andere vom möglichen Sieg, die waren 40 Kilometer vor Paris, plötzlich sah es so aus, als ob die Westalliierten zusammenbrachen. Und dennoch hat sich aufgrund der ökonomischen und politischen Lage in Deutschland das Blatt innerhalb weniger Monate gewendet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sowohl die Ukrainer als auch die Russen auf eine solche oder ähnliche Entwicklung setzen.
Man weiß ja, dass Trump sich gerne als Friedensstifter positioniert. Kann es sein, dass es ihm völlig egal ist, wie die Ukraine dereinst aussieht? Hauptsache, er war es, der den Krieg beendet hat.
Ich glaube nicht, dass Trump oder die Amerikaner im Ganzen in einer ähnlichen Weise auf Wiederherstellung der sogenannten europäischen Friedensordnung von ja letzten Endes 1991 beharren wie die Europäer. Also die Europäer sind sicherlich diejenigen, die geopolitisch hier insofern das größte Risiko tragen, als dass sie von Anfang an des Krieges darauf gesetzt haben, diese Friedensordnung muss wiederhergestellt werden. Das heißt, die Souveränität der Ukraine, die Unantastbarkeit der Grenze, die territoriale Integrität, das Selbstbestimmungsrecht der Völker und so weiter. Und die Europäer stehen jetzt, sagen wir, realistisch vor dem Scherbenhaufen dieser Maximalforderung. Denn, wie Sie richtig sagen, irgendeinen Kompromiss wird es geben. Ich will sagen, eine neue Definition von Ländergrenzen in Europa. Das ist für die Amerikaner leichter zu akzeptieren, weil dieser Krieg ist weit weg und auch die Ukraine ist weit weg. Für die Europäer ist das vor der Haustür und vor allem ist es für die Europäer das Eingeständnis, dass letzten Endes die Ordnung, auf die sie 30, 35 Jahre lang gesetzt haben, nicht mehr existiert.
Bleiben wir gleich bei der Situation der EU. Trump plant nun, Putin in Budapest zu treffen, also ausgerechnet bei Viktor Orban, dem unbequemen EU-Partner. Das macht er ja kaum, nur weil er gerade eine ideale Flugverbindung nach Budapest gefunden hat. Das ist ein politisches Signal, oder wie bewerten Sie das?
Ja, es ist vor allem politisch Herrn Orban sehr willkommen, natürlich. Ich glaube, dass beide Seiten relativ realistisch die Stadt Budapest und Ungarn als einen angenehmen und für beide Seiten komfortablen Verhandlungsplatz sehen, sowohl logistisch als auch politisch. Putin kann sich sicher sein, dass der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Ungarn nicht vollstreckt werden wird. Er kann sich auch auf entsprechende Garantien von Viktor Orban verlassen. Und Trump hat sowieso zu Herrn Orban ein eher positives Verhältnis. Trump hat mit diesen sehr wertegesteuerten und letzten Endes ideologiegesteuerten Europäern definitiv größere Probleme als mit den zupackenden und pragmatischen, wie sie genannt werden, autoritären Herrschern, zu denen ja manche auch Herrn Orban zählen. Ich tue das persönlich nicht. Ich glaube, das ist einfach nur eine andere Art von Europa, die uns in der Zukunft noch mehr begleiten wird, als wir das heute denken.
Trump hat so ein bisschen angetönt, es könnte in Budapest ja allenfalls auch zu einem Dreiertreffen mit Zelensky an Bord kommen. Glauben Sie, dass es wirklich so weit kommt oder geht es ihm um eine Bühne mit Putin allein?
Es ist schwierig zu sagen. Auszuschließen ist bei Donald Trump nie etwas. Donald Trump ist ein Instinktpolitiker, ein Impulspolitiker, aber das meine ich durchaus positiv, denn seine Instinkte zeitigen ja erfolgreiche Ergebnisse. Es ist eigentlich alles drin in diesem Kartenspiel. Es ist eben auch drin, dass das Treffen in Budapest genauso ergebnislos, dafür aber nett und mit schönem Dekorum vorbeirauscht wie das in Alaska.
Und Friedrich Merz sprach nach Zelenskys Washington-Besuch von der Dringlichkeit eines Friedensplans. Das klingt so ein bisschen, wie wenn er befürchten würde, dass Trump die Initiative an sich reißt und die EU außen vor bleibt.
Ja, die Europäer sind halt in dieser verzweifelten Lage oder unangenehmen Lage, dass es für sie immer nur einen Plan A gegeben hat seit Kriegsbeginn. Und dieser Plan A ist eben, was ich schon gesagt habe, die Wiederherstellung der Friedensordnung, der Sicherheitsarchitektur von 1991, unmittelbar nach Ende des Kalten Kriegs. Und dieser Plan A wird aller Voraussicht nach, aller realistischen Voraussicht nach, nicht in Erfüllung gehen. Doch einen Plan B haben die Europäer nie definiert. Die Europäer haben ja auch nie eine eigenständige Verhandlungsperspektive Richtung Kiew und Moskau auf den Weg gebracht. Und jetzt versuchen sie verzweifelt immer wieder zu fordern, wir müssen am Tisch mit dabei sitzen. Und sowohl Putin als Trump werden sich fragen, wozu brauchen wir die Europäer dabei? Die sagen ja jeden Tag in den Interviews mit Journalisten, was sie eigentlich wollen. Die wollen den Sieg der Ukraine und ansonsten tragen sie nicht viel bei.
Das erinnert ja ein bisschen an die Situation in Gaza, wo plötzlich das Schweigen der Waffen nicht mehr einfach nur bejubelt wird, weil es eben Trump war, der dafür gesorgt hat. Erleben wir dasselbe, dass ein Frieden, der durch Trump herbeigeführt wird, hier auch gar nicht beklatscht wird?
Das ist zu erwarten. Man wird versuchen, das zu bekritteln, weil natürlich auch Donald Trump wird keinen ewigen Frieden schaffen. Das gilt genauso für Israel und Palästina. Trump kann einen Waffenstillstand zustande bringen. Er kann die schwierigen, jetzt erst beginnenden Friedensverhandlungen begleiten. Er kann sie ein bisschen mitgestalten. Aber ansonsten ist er derjenige, dessen Rolle im Moment erst einmal da ist, die Autorität zu schaffen, die in diesen Konflikten, und er rechnet sich ja auch 6 oder 7 Konflikte zugute, die in diesen Konflikten einfach dafür sorgt, dass erstmal die Waffen schweigen. So, dann kommt das Nächste. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja keine richtige Friedenspolitik, weil ein richtiger Friede, das ist ein ewiger Friede, ja, der muss ja für immer halten. Und verstehen Sie, das ist das große Problem der Europäer. dass sie Idealisten und Ideologen geworden sind, die nicht von ihren liberalen und demokratischen und multilateralen träumen lassen können, wo sie jetzt inzwischen im zweiten Viertel des 21. Jahrhunderts sehen, dass diese Ideologeme, will ich mal sagen, aus den 90er Jahren, die kommen ja alle aus dem 20. Jahrhundert, dass die im 21. nicht mehr greifen.
Das heißt, sie können der Diskussion auch nichts abgewinnen, dass jetzt eben vielleicht nicht Frieden kommt, sondern ein Diktatfrieden, dieses interessante Wort. Denken wir zu sehr darüber nach, wie man diesen Frieden nennen soll?
Nennen wir ihn mal Diktatwaffenstillstand. Selbst wenn das käme, selbst wenn Trump es schafft, wir können ja auch nicht vergessen, nur in Klammern zum Einschub, welche Rolle spielen die Chinesen? Ja, es ist absolut nicht ausgeschlossen, dass Trump in Geheimgesprächen auch versucht, die Chinesen für einen solchen Deal zu begeistern, denn er braucht einfach jemand, der auch auf Russland den Druck ausüben kann. Auf Israel können die USA einen ganz anderen Druck ausüben als auf Russland, trotz des offensichtlichen Missverhältnisses der Wirtschaftskraft beider Länder. Letzten Endes kann Trump Putin zu nichts erpressen. Nennen wir es Diktatwaffenstillstand, dann muss dem ja so oder so ein Friede folgen. Und dann kommt es entscheidend natürlich im zweiten Zug, im dritten Zug auf die Europäer an. Wenn die Europäer dann sagen, nö, wir halten an unseren Ideen fest, jetzt ist zwar Waffenstillstand, das ist schön und gut, aber die Krim muss wieder zurück zur Ukraine, die Ostukraine muss wieder zurück zur Ukraine, dann werden sie ja letzten Endes zu einer gegen den Frieden gerichteten Kraft. Also auch diese Forderung nach einem Plan B der Europäer, nach einer eigenen Initiative, nach eigenen Ordnungsvorstellungen, diesseits dieser Maximalforderung, die muss von den Europäern kommen. Und solange die Europäer das nicht bringen, werden sie eher zum Störenfried des Friedens, als dass sie einen nützlichen Beitrag leisten.
Irgendwo in den sozialen Medien bin ich auf den Satz gestoßen, Budapest könnte der Ort werden, an dem der Westen erkennt, dass er nicht mehr am Tisch sitzt, sondern auf der Speisekarte steht. Ist das eine gute Umschreibung für das, was passiert, falls in Budapest ein Frieden errückt?
Noch, ich sehe es nicht als Speisekarte. Ich glaube nicht, dass der Westen, wenn wir jetzt mal Westeuropa oder die EU oder die transatlantische Welt nehmen, dass der im Moment verspeist und zerstückelt wird. Der wird auch nicht von Donald Trump verspeist und zerstückelt. Ich glaube, Donald Trump hat seine eigenen Vorstellungen eher von einer Renaissance der westlichen Idee, der westlichen Zivilisation. Ich könnte mir gut vorstellen, dass aus Donald Trumps Sicht sogar Russland irgendwo ein Teil dieser Zivilisation ist. Und wenn man mit China-Experten spricht, dann wird eine solche Sorge auch in Peking geteilt, ja, dass die Chinesen durchaus nicht so hundertprozentig sicher sind, dass Russland nicht doch irgendwann seine letzten Endes, machen wir es an der Hautfarbe fest, weißen kulturellen Wurzeln wiederfindet und sich an den Westen oder an die USA näher anschließt. Aber sicherlich nicht an einen Westen, wie wir ihn in Gestalt der EU haben. Einen Westen, der also außer der Ideologie der westlichen Demokratie, der liberalen Demokratie, letzten Endes keine richtigen Ordnungsvorstellungen mehr definiert.
Die jüngsten diplomatischen Versuche rund um den Ukraine-Krieg. Zu Gast war der Journalist Thomas Fassbender von der Berliner Zeitung. Besten Dank für das Gespräch.
Danke, Emilius.